Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Seit 2015 findet jeden Herbst das Seriencamp-Festival in der Hochschule für Fernsehen und Film in München statt. Jedes Jahr zeigen die Veranstalter dort eine Auswahl an TV-Serien aus unterschiedlichen Genres und der ganzen Welt. In diesem Jahr findet wegen Corona alles online statt. 80 Serien aus fast 30 Ländern gibt's kostenfrei im Watchroom des Festivals unter seriencamp.tv zu sehen. Unser Kritiker Julian Ignatowitsch hat sich das Ganze angeschaut und meine Frage an ihn war: Bei der enormen Zahl an Produktionen bei Netflix, Amazon und Co., warum braucht es da noch ein Serienfestival, das uns noch mehr Inhalte zumutet?
Ja, das klingt jetzt erstmal paradox, aber der Vielfalt wegen. Netflix hat zwar zum Beispiel mehrere tausend Filme und Serien in seinem Programm, wie Sie sagen, gibt in diesem Jahr 17 Milliarden Euro für Inhalte aus, aber dennoch kommen viele dieser Neuerscheinungen mittlerweile schon so ein bisschen wie von der Stange runterproduziert daher, sehr gleichförmig. Und da bringt das Seriencamp-Festival wirklich neue Perspektiven mit. Hier finden wir Indie- und Arthouse-Serien, Serien, die neue Dinge ausprobieren, ungewöhnliche Erzählmuster und Themen aufgreifen. Und der zweite Punkt ist sicher die Kuration. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil das macht bei den Streamingdiensten einen Algorithmus. Das heißt, ich schaue mir zum Beispiel zwei True-Crime-Formate an und dann habe ich in meiner Übersicht plötzlich nur noch solche blutigen Crime-Doku-Formate. Und da hat das Seriencamp-Festival eben einen anderen Ansatz. Das hat mir auch der künstlerische Leiter des Festivals, Gerhard Meyer, gesagt, nämlich
Dinge zu zeigen, zu denen der Zuschauer normalerweise vielleicht wenig Zugang hat, weil er eben nicht alle 6 Abos hat, die man braucht, um up-to-date zu sein, was gerade passiert in der Serienwelt. Und da eben diese ganze Bandbreite abzubilden, was sich gerade tut im seriellen Erzählen.
Und da sieht man beim Seriencamp-Festival, dass es sich lohnt, wenn menschliche Experten und kein Algorithmus die Auswahl für uns treffen. Da entdeckt man plötzlich ganz neue Sachen.
Independent- und Arthouse-Serien, haben Sie gesagt. Was für Serien meinen Sie damit? Geben Sie vielleicht ein paar Beispiele.
Ja, für mich als jemand, der schon von Berufswegen sehr viele Serien schaut, ist diese Wettbewerbsauswahl wirklich sehr interessant. 8 internationale Serien aus der ganzen Welt, und das sind wirklich abseitige Produktionen, die neue Sachen ausprobieren. Zum Beispiel Moa, eine französische Serie. Woher die kommt, spielt aber eigentlich gar keine Rolle, denn in der ganzen Serie wird kein einziges verständliches Wort gesprochen. Man hört nur solche Laute und Geräusche. Wir sind in der Steinzeit und schauen unseren Vorfahren zu, wie sie in der Höhle sitzen, wie sie Essen suchen, wie sie die Natur entdecken, sich langweilen und gegenseitig mit Steinen bewerfen. Die Serie zeigt das mit so einem unterschwelligen Humor, versucht auch gar nicht 100% authentisch zu sein, was bei dem Thema ja eh schwierig wäre, weil wir nicht viel über unsere Vorfahren wissen. Und so entdeckt man eher dann Muster, die man auch heute von sich und von anderen kennt. Schadenfreude zum Beispiel oder Existenzängste. Die Sinnfrage spielt natürlich eine Rolle. Und das ist wirklich eine Serie ohne Sprache, die würde ich so auf Netflix nie sehen.
Interessant. Haben Sie noch ein Beispiel für uns?
Ein zweites gutes Beispiel ist Ruido Capital, eine kolumbianische Coming-of-Age-Serie. Die spielt in Bogota der 90er Jahre. Das hört sich dann so an. Viele von uns kennen das vielleicht noch, wenn die Batterie im Kassettenrekorder leer gegangen ist. Das ist hier nämlich einer der Protagonistinnen passiert. Die Serie erzählt die Geschichte ihres Erwachsenwerdens anhand der Musik. Kolumbianische Rock- und Punk-Musik aus den 90ern. Und das alles immer vor dem Hintergrund des Bürgerkriegs, des Drogenkriegs, der zu der Zeit in Kolumbien herrschte, wo fast wöchentlich irgendwo eine Bombe in der Stadt explodierte, aber die Menschen eben trotzdem auch ihren ganz normalen Alltag leben und leben mussten. Die Kinder wachsen mit so einer Härte- und Trotzeinstellung einerseits auf, andererseits aber auch mit sehr fürsorglichen Familien, mit einer Schule, die esoterisch angehaucht ist. Und so kriegt man bei der Serie über die Popkultur wirklich einen sehr, sehr guten Einblick in ein fremdes Land zu einer vergangenen Zeit. Und Da muss man sagen, klar gibt es kolumbianische Serien zum Beispiel auch auf Netflix oder Amazon, aber die werde ich erstens als Deutscher nur ganz selten in meinen Empfehlungen finden. Und zweitens sind die selten so detailliert und spezifisch, weil der Ansatz bei den Streamingdiensten eher ist, universelle Geschichten zu erzählen. Von daher diese zwei Beispiele, dann gibt es Serien aus China, aus Chile, aus Israel. Jede hat auf ihre Weise was ganz Besonderes, sehr empfehlenswerte Serien.
Wenn Sie jetzt ganz allgemein auf das Seriencamp Festival, diese Ausgabe jetzt blicken, was ist da Ihr Fazit?
Also ich werde in dem Monat wirklich hauptsächlich auf der Seite des Seriencamps schauen und weniger bei den Streaming-Anbietern, weil es da viel Abseitiges zu entdecken gibt, diese Arthouse-Produktionen. Wem das nicht so gefällt, es gibt auch die starken, relevanten Serien aus diesem Jahr, Großproduktionen wie zum Beispiel Devs, Lovecraft Country oder Euphoria. Also das Programm ist, und das ist das Resümee, wirklich sehr vielfältig und gut. Ausgewählt.
Julian Ignatovic, unser Serienkritiker über das Seriencamp Festival in München. Und auf der Seite Seriencamp TV findet man alle erwähnten Titel, übrigens kostenlos, nochmal zum Nachschauen. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.